Heute geht es in die Runde mit der Kinderwunschexpertin, also der Talk mit der Kinderwunschexpertin, denn wir haben in den ersten beiden Folgen beziehungsweise den letzten beiden Folgen mit Wada über ihre eigenen persönlichen Erlebnisse gesprochen, über ihre eigene Kinderwunschreise. Und jetzt, heute, in der dritten Folge, spricht sie mit uns über die ganzen Kinderwunschthemen. Wir sprechen über ihre Arbeit als Kinderwunschbegleiterin. Was haben vielleicht die Paare gemeinsam, die bei ihr sind? Und wie hilft sie? Was tut sie? Worauf achtet sie? Was ist ihr wichtig? Das alles erfährst du heute im Talk mit der Kinderwunschexpertin. Und am Ende besprechen wir natürlich noch eine Frage aus der Community. Und auch Wada hat eine Frage mitgebracht. Und das alles erfährst du jetzt gleich. Wir starten jetzt rein in die Folge. Und ich freue mich, dass du mit dabei bist.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Lebensrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
Du machst ja Beratungen für Paare, ne? Wir kommen mal zum nächsten
Ja, genau.
Punkt, weil es ging ja einerseits um deine Geschichte, die wahnsinnig, ich finde, sehr emotional ist und sehr, also es
Ja.
klingt wie so ein Film. Wenn man den gehört, tatsächlich ist es
Ja,
unglaublich, was
tatsächlich.
ihr erlebt habt, das ist der Wahnsinn. Also, boah, also ich habe immer noch Gänsehaut, das geht auch gar nicht mehr weg. Aber du hast ja auch diese Geschichte im Endeffekt dafür genutzt, oder ich glaube, das war auch ein Prozess, ne, dass du gesagt hast, nee, also ich möchte das auch anderen Frauen, anderen Paaren auch ersparen. Und hast dich da so richtig reingefuchst in dieses Thema und heute berätst du
Ja.
Paare, die genau da stehen, wo ihr mal wart. Was genau tust du,
Genau.
mit wem arbeitest du und welche Erfahrungen machst du in deiner Praxis?
Also das mit der Beratung ist so ein bisschen, kam so ein bisschen ins Rollen durch, wie gesagt, ich hatte ja am Ende dann echt zahlreiche Ärzte, die meinen Fall kannten, mit denen ich das durchgegangen bin und die ich dann natürlich auch darüber informiert habe, dass alles gut gegangen ist und die sich wahnsinnig gefreut haben und mich dann aber danach immer mal wieder kontaktiert haben und gefragt haben, ob ich nicht ihre Patientin oder ihre Patienten unterstützen kann. Die hatten dann gesagt, ey, das wäre eigentlich wahnsinnig toll, wenn du die noch begleiten oder beraten kannst. Und ich sagte so, ja, also mir war am Anfang gar nicht klar, wie ich das machen soll. Und dann dachte ich so, okay, wenn die jetzt gerade Hilfe brauchen, die können mich kontaktieren und wir können mal gucken, inwiefern ich ihnen da helfen kann. Und irgendwann war für mich ganz klar, die brauchen eine ordentliche Begleitung. Die müssen erstmal informiert sein über die Dinge, die man denn theoretisch tun kann. Die müssen erstmal sich im Klaren darüber sein, was ihren Gesundheitszustand betrifft. Was sagen ihre Befunde überhaupt? Was ist denn da sinnvoll? Was ist auffällig? Was ist denn potenziell Ursache für das Thema Fertilitätsstörung? Was könnte man alles abhaken? Wie könnte man einen Versuch, ob er jetzt natürlich ist oder künstlich, wie bereitet man den optimal vor? Jetzt nicht nur aus dieser Schulmedizin, sondern auch, was kann man selbst tun in Richtung Ernährung, in Richtung Nahrungsergänzungsmittel, Phytopharmaka, und so weiter, um auf sich angepasst, das Thema Kinderwunsch so gut wie möglich vorzubereiten. Und dafür werden dann individuelle Pläne erstellt. Das heißt einmal, wie gesagt, medizinisch, was ist da sinnvoll, was ist auffällig. Die Arztgespräche werden vorbereitet, das wird eigentlich quasi vorgekaut und mit dem Arzt besprochen. Und erfahrungsgemäß ist es dann tatsächlich so, dass wenn das so vorbereitet wird, die Ärzte das dann auch ganz anders behandeln, als sie es ursprünglich geplant haben. Also plötzlich wird viel mehr berücksichtigt, es wird viel mehr geplant. Es muss natürlich auch sinnvoll sein. Aber es ist eine komplett andere Behandlung.
Du machst, also das Paar Ich glaube, du berätst auch dann nur Paare, richtig?
Am liebsten sind beide dann auch in den Terminen dabei, aber es gibt dann natürlich auch Fälle, da ist eben meistens eher nur die Frau im Termin. Aber ich betrachte immer beide. Das heißt, ich lasse mir die Befunde von beiden zuschicken und dafür müssen natürlich auch beide zustimmen. Und meistens ist es ein Thema mehr, ein organisatorisches Thema, weil es schwierig ist, für beide eine Lücke zu finden, an dem sie können. Aber ich betrachte beide. Das heißt, beide bekommen einmal als Paar diesen Plan, was den medizinischen Teil angeht. Und dann individuelle Ernährungspläne, die aber auch Nahrungsergänzungsmittel und Kräuter berücksichtigen, auf ihre Befunde angepasst.
Ist es, wenn du die Paare da sitzen siehst, die Befunde vor dir hast, kannst du da ein gewisses Muster erkennen, woran es liegen könnte, welche Schrauben man drehen sollte, was bei den meisten Paaren ähnlich ist, gleich ist?
Es ist eigentlich total unterschiedlich. Es kommt tatsächlich darauf an, was sie so für eine Vorgeschichte haben. Bei den meisten Paaren, die schon ein Kind haben und dann vielleicht noch einen Kaiserschnitt, ist tatsächlich oft das Thema, also es war jetzt echt oft, Mikrobiom. Thema Infektion oder noch eine Nische, die da ist, die verschlossen werden muss, freie Flüssigkeit, die da rumschwimmt und dann eben auch Nährboden für Keime schaffen kann. Bei einigen, die jetzt irgendwie noch gar nicht in der Kinderwunschklinik sind, sondern es mehr natürlich versuchen möchten, also auf natürlichem Weg. Da sind es oft hormonelle Ungleichgewichte. Also da werden schon so Standarddiagnostik wie ein Zyklusmonitoring, um mal zu schauen, wie die Hormone aussehen, wurde gar nicht gemacht. Die werden nach Hause geschickt und denen wird gesagt, ja, versuch doch einfach weiter, es ist alles gut. Obwohl man einfach irgendwann im Zyklus mal Blut abgenommen hat und gar nicht richtig sagen kann, wie der Zyklus denn ist, ob die Hormone denn wirklich okay so sind. Und da haben wir oft hormonelle Ungleichgewichte. Also mal ist es dann der Prolaktinwert, der dann doch zu hoch ist, den man medikamentös behandeln muss. Dann Progesteronwerte, die auffällig sind. Oft sind es dann auch im allgemeinen Blutbild, dass wir da schon Auffälligkeiten sehen, was so das Thema Blutanämie, Eisen, Vitamin D, auch Leberwerte, Insulinresistenzen. Da arbeite ich ganz gern mit diesen Ernährungsplänen, um das eben auf diese besonderen Bedürfnisse anzupassen. Das heißt, wir kriegen da dann erstmal den Blutzucker unter Kontrolle, die Leberwerte unter Kontrolle, schaffen erstmal einen gesunden Zustand und bauen aber die Ernährung auch so auf, sodass das Thema Eizellqualität, Einnistungspotenzial optimal mit abgedeckt wird. Das sind halt dann immer verschiedene Dinge, die da berücksichtigt werden.
Ich könnte mir auch vorstellen, also das ist so meine Erfahrung, dass viele Frauen, die länger vielleicht auch einen unerfüllten Kinderwunsch haben, zum Beispiel so einfache Sachen, ne, wie die Vitamin D3, dass da viele Ärzte gar nicht nachschauen, dass der dann im unteren Bereich ist.
Ja, die schauen oder nicht danach. Auch die Schilddrüse.
Ich wollte gerade sagen, die Schilddrüse, ne? Ja. Dass dann nur grob geguckt wird, ah ja, gut, passt irgendwie, ne? Ist jetzt nicht gravierend auffällig, Check, Haken hinter. Ne? Und dabei ist es vielleicht ganz und gar nicht in Ordnung, so wie es bei dir war. Oder man beginnt dazu,
ja, genau.
Ist doch eine Hashimoto dahinter oder sonstiges, ne? Oder Insulinresistenzen noch. Das ist etwas, wo, glaube ich, nicht so wirklich nachgeschaut wird. Also ich musste bei mir selber auch die ganzen Dinge anstoßen und sagen, was ist damit, was ist damit, was ist damit, weil es von den Ärzten gar nicht so im Fokus war. Ne? Das wird dann so gar nicht berücksichtigt. Dann wird sofort von der ICSI gesprochen und wir machen jetzt mal hier einen Versuch und dann wird das schon klappen. Und diese Basics, die fehlen mir da ganz häufig. Das bekomme ich so oft mit von so vielen Frauen,
ja.
Die dann vielleicht auch selber sagen, ja, mein D3 ist nicht gemessen worden, soll ich vielleicht D3 nehmen? Oder die haben vielleicht einen Wert von 40, so wie meine Hausärztin mir letztens erzählen wollte, das ist ein super Wert. Nee, ich hatte einen Wert von 70 und sie hat zu mir gesagt, ich sollte einen Wert von 40 anstreben. Und dann habe ich gesagt, nein, also ich finde mein Wert von 70, Kalzium war super, klar, Kalziumwert ist immer wichtig, aber 40 ist viel zu wenig. Da haben wir uns fast gestritten. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, du bist die falsche Ärztin für mich. Ich suche mir einen anderen Arzt. Weil da werde ich mit ihr auch nicht drüber diskutieren. Und einen Wert auf 40 oder von meinem guten Wert eigentlich, wobei, ja, 70 ist okay, finde ich, aber 40 zum Beispiel ist definitiv zu wenig. Und bei meinem Mann war das zum Beispiel genauso, weil auch die Männer, ne, bei meinem Mann war das so, dass die dann irgendwann in der zweiten Klinik geguckt haben, eine Vitalstoffanalyse gemacht haben und dann gesagt haben, okay, der Wert von 3 ist vielleicht doch ein bisschen wenig. Und er dann die 3 natürlich supplementiert hat und selber auch gemerkt hat, wow, auf einmal bin ich wach, auf einmal sind meine Muskelschmerzen weg, er sah viel gesünder aus, auf einmal geht es ihm besser. Nur alleine durch diese eine Stellschraube.
Ja, und das ist gar nicht, also wenn die Klienten dann auch immer die Pläne sehen, sagen die dann immer, ja, also echt, klappt das dann? Weil das ist jetzt keine Diät oder sowas. Es ist gar nicht so, dass man sich extrem einschränken muss, sondern es ist mehr auf, also es ist schon eine gesunde Ernährung, aber auf das Thema eben Fertilität und was man eben jeweils noch so hat. Ob eben jetzt Leber betroffen, Niere oder keine Ahnung, dass man das darauf anpasst. Und es ist tatsächlich so, dass, also auch der Kinderwunschklinik ist so, wie du beschrieben hast, die schauen sich das drumherum gar nicht so an. Für die sind die Hormone wichtig, wie die Stimulation dann planen. Und das war's. Auch das Thema Gebärmutterschleimhaut. Da die, es ist so leicht, die Gebärmutterschleimhaut ordentlich aufzubauen. Und es melden sich so viele, die sagen ja, über Jahre kriege ich die Gebärmutterschleimhaut nicht.
Kenne ich auch.
Das kriegen wir ganz schnell hin. Und das ist dann auch tatsächlich so. Nach einem Zyklus ist die Gebärmutterschleimhaut auf einmal total hoch und dann kann sich auch was einnisten.
Was machst du denn dafür? Sag mal, was du so für einen heißen Tipp hast. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, das ist genau mein Thema. Was würdest du empfehlen?
Also ich arbeite da tatsächlich ganz gern in der Pflanzenheilkunde mit Kräutern. Natürlich gucke ich, dass da Phytoöstrogene vertreten sind. Aber ich gucke auch, dass der Körper ausreichend hydriert wird, also ausreichend Flüssigkeit hat. Ich gucke auch, wie es denn mit dem, also das geht dann mehr in die Blutversorgung, dass ausreichend Blut zirkuliert. Das sind so die Dinge, die ich betrachte. Und natürlich schauen, wie ernährt sich diese Person, wie nährstoffreich ist das, wie wird denn die Gebärmutter überhaupt versorgt. Und so wird der Plan dann eigentlich ganz detailliert. Also es ist auch so, dass man tatsächlich Rezepte bekommt. Man muss sich gar nicht viel überlegen. Man kriegt das ganz detailliert so runtergeschrieben, dass man es einfach umsetzen kann.
Gibt es Nährstoffe, gibt es irgendwelche Supplements, wo du sagst, das ist auf jeden Fall wichtig, das muss man nehmen? So ein paar Basics?
Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt, früher habe ich das immer einzeln runtergeschrieben. Was die Nährstoffe angeht, wie, keine Ahnung, Vitamin C hochdosiert dann erstmal nehmen, also dass man ausreichend dann Antioxidantien hat. Das L-Arginin, da muss man gucken, bei wem man es einplant, bei wem eher nicht. Was ich sehr gut finde, ist, es gibt noch das Shatavari, das Ashwagandha, das kommt mehr aus der ayurvedischen.
Ayurveda, ja.
Ja, genau. Aber es ist so unglaublich gut für das Thema Hormonregulierung und auch für die Fortpflanzungsorgane. Es gibt noch so viel. Omega-3 natürlich, sowieso grundlegend, ich glaube, das weiß jeder. Vitamin D, sowieso Eisen.
Ja, du sagst das so,
Eisenwert gut ist.
Du sagst das so, dass das weiß jeder, aber es sind echt so viele. Ich habe letztens mal eine Umfrage gemacht bei mir bei Instagram, wer von euch nimmt Omega-3? Und tatsächlich waren da auch einige, die gesagt haben, den nehme ich nicht. Habe ich nicht auf dem Schirm.
Okay.
Oder auch viele, die kein Vitamin D3, wo die gar nicht drüber nachdenken. Oder wo man kann nicht immer alles wissen. Ich sage auch mal, man kann nicht immer alles wissen, aber ich verstehe dann auch manchmal die Ärzte nicht. Das sind so einfache Sachen, die man doch einfach mal sagen kann, bevor ich jetzt so ein Riesenthema, eine Riesenbaustelle eröffne mit diesen ganzen krassen Hormonen.
Ja.
Das ist ja auch ein Riesenthema, ne? Mal unabhängig vom Geld, das ist ja auch nochmal was, ne? Aber es ist ja auch emotional, es ist körperlich, das geht. Also ich habe das Gefühl, es gibt auch viele Frauen, die haben weniger Angst vor diesen ganzen Stimulationen, vor diesen ganzen Hormonen, als Vitamin D zu nehmen oder Nährstoff zu nehmen. Weil die dann sagen, ja, ich will mich nicht überdosieren. Wobei das ja auch Dinge sind, die kann man ja im Blut nachmessen. Das ist ja jetzt nichts.
Genau, also keine Zauberei, das ist auch etwas, was. Ja, was immer eingeplant werden muss. Natürlich muss man das kontrollieren. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde es total toll, dass über Social Media so viel an Informationen geteilt wird. Aber ich finde es immer schwierig, weil man, ich kenne es ja von mir, egal was ich gehört habe, dann habe ich immer geguckt, wie passt das denn zu mir? Oder, aber wenn ich jetzt keine Ahnung davon hätte und das einfach genommen hätte, was man nicht berücksichtigt, überhaupt nicht, sind Interaktionen, Wechselwirkungen, weil man weiß ja nicht, was hat die Person denn sonst noch? Nimmt sie noch irgendwelche Medikamente ein? Hat sie noch irgendwelche Krankheiten? Kann das einfach kontraproduktiv sein für diese, genau. Aber so grundlegend, wie gesagt, Vitamin C, Vitamin D, Vitamin B, Eisen, Coenzym Q10 für die Mitochondrien, um nochmal ordentlich Energie für die Zellen zu haben. Beim L-Arginin muss man immer schauen, wann es sinnvoll ist, wann eher nicht. Ich, wie gesagt, wenn ich dann eben auch Ungleichgewichte sehe, arbeite ich ganz gern noch mit Kräutern. Aber das ist dann immer befundsabhängig. Ansonsten B-Vitamin natürlich, natürlich die Folsäure und am besten
Omega-3.
Folat. Ja, Omega-3, Zink, Selen finde ich immer vor allem wichtig, wenn man eben Probleme mit der Schilddrüse hat. Dann kann man mal gucken, ob man die nicht dadurch noch besser einstellen kann als durch das L-Tyrox sowieso schon.
Schilddrüse, auch noch mal so ein Thema, was viele Frauen auch haben, ne? Oder? Was siehst du in deinen Beratungen, die Frauen, die dann da sind? Ist das oft
Ja,
ein
bei denen ist es
Problem?
tatsächlich oft so und da, also meistens kommen die mit einem Befund, der irgendwie ein Jahr oder so alt ist.
Oh,
Den
okay.
bekomme ich und dann ist der TSH-Wert okay und ich bitte immer darum, das nochmal zu prüfen. Ich bitte auch sowieso immer grundsätzlich um ein Zyklusmonitoring, also wirklich nochmal nach Hormon schauen und in dem Rahmen kann man einfach nochmal nach der Schilddrüse schauen.
Ich hake mal kurz ein. Schilddrüse meinst du aber nicht nur TSH-Wert, so wie es die Ärzte
Nee,
meistens machen, du
T3,
meinst auch
T4,
FT3,
genau.
FT4, vielleicht sogar noch
Ja, genau.
Antikörperbestimmung, vielleicht sogar noch ein
Genau.
Ultraschall, um ganz sicher zu gehen.
Ja. Und wenn Sie dann erstmal die Befunde haben, sieht man dann doch schon Schwankungen und dann bitte ich Sie doch immer noch mal nachzuhaken und zu schauen, ob man nicht doch mal einen Ultraschall, so wie du gesagt hast, einplant und nach den Antikörpern guckt. Und bei manchen stellt sich dann eben heraus, dass sie doch eine Autoimmunerkrankung haben und das erstmal behandelt werden muss. Weil ein Blutbild ist eine Momentaufnahme, in dem Moment ist alles gut. Für mich macht es immer Sinn, da nochmal alles unter Kontrolle zu haben. Das heißt, wenn ich dann mit den Plänen anfange, gibt es ein Blutbild und am Ende bitte ich nochmal zum Arzt zu gehen und ein Blutbild zu machen. Und zu gucken, wo wir stehen, was vielleicht nochmal angepasst werden muss, wo es okay ist oder ob wir ein Thema haben mit Krankheitsbildern.
Zum Beispiel, was kann das sein, was du vielleicht auch häufiger siehst?
Insulinresistenz, PCO kommt dann mal oft raus, wobei man das echt gut erkennen kann. Wenn man eben Blutbild hat und Ultraschalluntersuchung. Leber, dass die Leberwerte einfach nicht passen, zu hohe Fettwerte, Cholesterinwerte. Das ist so viel. Aber das sind so die Standardsachen.
Aber die Leute, also die Paare, so, ich sitze jetzt als Paar bei dir und du bekommst die ganzen Blutwerte, wir sprechen das durch. Und ich mache jetzt mal ein Beispiel, meine Leberwerte sind vielleicht nicht optimal und meine Schilddrüsenwerte, was ja auch, ne, irgendwo auch immer im Zusammenhang zu sehen ist. Du kannst mir dann auch sagen, die und die Kräuter, die und die Nährstoffe, probier mal die und die Ernährung. Also du würdest mir dann, oder du würdest für uns als Paar einen Plan erstellen mit uns gemeinsam.
Also es kriegt immer jeder einzeln ein. Es gibt keine Pläne für ein Paar, weil jeder ist individuell zu betrachten. Das, was du hast, wird dein Mann wahrscheinlich nicht haben. Wahrscheinlich hat er andere Themen. Das heißt, ich schaue mir das getrennt an. Und wenn dann jetzt jemand da ist mit Leberwerte zu hoch, hat ein Problem mit den Fettwerten, bekommt diese Person einen Plan. Einmal, um die Leberwerte zu senken, es wird auch eine Entgiftungskur gemacht, um die Leber zu entlasten. Und der Plan ist dann einmal auf Leber fokussiert und auf das Thema Fruchtbarkeit. So sind dann einmal, schreibe ich dann immer auf, welche Lebensmittel gut sind für diese Person, woran sie sich dann quasi bedienen kann, wie sie möchte. Darunter gibt es dann aber auch wieder so einen Tagesablauf, was ist am Morgen zu machen, was ist am Abend, am Mittag zu machen, Rezeptvorschläge, wie sie das umsetzen können und welche Kräuter werden mit eingeplant und Nahrungsergänzungsmittel. So ist das aufgebaut.
Das heißt, ihr habt regelmäßig eure Treffen, eure Besprechungen, dann gibt es immer wieder diese Updates, vielleicht wird nochmal ein neues Blutbild gemacht, nochmal geguckt, wie geht's dir, was ist jetzt passiert in der Zeit?
Es ist am Anfang so, dass wir uns wöchentlich hören, um erstmal alles, die Grundlage zu schaffen, die Pläne zu erstellen. Und dann geht es meistens in die Diagnostik. Also meistens schicke ich die zurück zum Arzt, sie müssen noch ein paar Sachen nachholen, bevor sie denn diesen Versuch angehen, wie gesagt, ob er jetzt natürlich oder künstlich ist. Wir setzen uns dann auch immer Fristen. Wie lange versucht man es natürlich? Wann geht man den nächsten Schritt? Da kommt es auch darauf an, wie die Werte sind. Wie alt ist die Person? Wie sind die Werte? Wie belastet ist sie mit dem Thema? Wie viel Geduld hat sie noch? Davon machen wir das abhängig. Und bisher hatte ich ein Paar, aber das hatte ich auch schon gar nicht aufgenommen. Also wir hatten ein Gespräch und da war das war auch so verrückt, weil die Person hatte gar keine Eizellen mehr. Die Frau, die sich da gemeldet hat, die war auch vom Alter, die war schon über 40 und hatte keinen Zyklus. Die Hormone waren auffällig und ich hatte sie dann gefragt, ob sie denn mal ein Zyklusmonitoring macht, um zu schauen, ob denn tatsächlich ein Ei springt, also ob ein Eisprung denn tatsächlich stattfindet, ob das noch so ist bei ihr. Weil der Zyklus war auch auffällig lang, der war viel zu lang. Und ich hatte schon, von den Werten her sah das schon nach Wechseljahren aus. Sie hat das dann nachgeholt und sie war in der Kinderwunschklinik und ihr wurde dann gesagt, wir versuchen es einfach mal. Und ich dachte, nee, also bevor ihr das jetzt versucht und euer Geld da reinsteckt, guckt doch erstmal, ob es überhaupt möglich ist. Und es hat sich herausgestellt, dass sie keine eigenen Eizellen mehr produziert hat. Die war einfach schon in den Wechseljahren. Und das war das einzige Paar, bei dem es nicht geklappt hat.
Das ist ein Schocker, oder? Wenn du denkst, das funktioniert.
Es hat mir unheimlich leid getan, weil die sehr lange in Kinderwunschbehandlung waren. Die waren 6 Jahre in der Kinderwunschbehandlung. Und nach 6, die wurden nicht ernst genommen. Das ist einfach, ich weiß nicht, also es hat mir echt wehgetan für das Paar.
Die waren 6 Jahre. Weil sie
auch keine Eizellspende.
Die waren vorher 6 Jahre in der Kinderwunschbehandlung, dann waren die bei dir und die haben der Frau nicht helfen können. Die haben ihr nicht gesagt, wobei die wird ja nicht die 6 Jahre keine Eizellen gehabt haben. Ne? Das ist ja dann auch wieder Zeit.
Das war ja vorher möglich. Also ich habe ja die Befunde gesehen von vor den 6 Jahren und da wäre es ja möglich gewesen. Nur da hatte der Arzt die ganze Zeit gesagt, versucht es einfach. Und bis die sich dann dazu entschlossen haben, in die Kinderwunschklinik zu gehen, war es einfach zu spät.
Scheiße.
Und in der Kinderwunschklinik hätten sie es einfach versucht. Aber, also ich habe sie dann auch nochmal mit den Fragen zum Arzt in der Kinderwunschklinik zurückgeschickt und der hat dann auch gesagt, ja, eigentlich macht nur eine Eizellspende Sinn. Da dachte ich auch, ja, dann...
Also dann ist es zu spät.
Warum möchte man die dann noch dazu bringen, zu stimulieren und so? Dann sagt das
völlig,
dann
boah, völlig verrückt. Völlig verrückt.
Ja.
Das heißt, die Geschichte war für die dann beendet, sozusagen.
Die Geschichte war von mir dann beendet. Also ich hatte ihnen gesagt, eine Eizellspende können sie in Betracht ziehen, alles andere. Das wäre total bescheuert von mir, da irgendwelche Hoffnungen zu machen, die von denen ich weiß, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nichts. Und aktuell habe ich ein Paar, da ist es ähnlich, also da ist es von den Werten her nicht gut. Und die wurden leider auch viel zu lange nicht ernst genommen und die... Die sind auch von der Person her, vom Typ her eher Leute, die nicht so viel nachhaken und sich eher nicht so widersetzen, also dem, was die Ärzte so sagen. Und waren der Meinung, okay, es klappt vielleicht auf natürlichem Weg, bei der Zykluslänge schon mal gar nicht und auch bei den Werten nicht. Das macht gar keinen Sinn. Und die haben sich dann auch bei mir vorgestellt, denen habe ich auch von Anfang an gesagt, dass das so unwahrscheinlich ist, dass das noch klappt. Sie hat dann gesagt, sie brauchen das für sich, um damit abzuschließen. Und sie hat aber noch ein Eisprünge. Also man konnte auch noch Antralfollikel sehen. Ich hatte sie dann gebeten, mal nach Kinderwunschkliniken zu schauen, die zu denen ich jetzt gehe, die ich für gut halte. Ja. Da haben sie sich dann vorgestellt und die haben denen natürlich genau das Gleiche gesagt, aber dann auch den Wunsch respektiert, dass sie das unbedingt versuchen möchten mit den eigenen Eizellen. Und da ist es gerade so, dass wir gucken, was möglich ist. Und sie wissen, die Chancen sind nicht gut, aber das ist eben deren Entscheidung. Und wenn sie das dann abhaken, würden sie eben erst eine Eizellspende machen wollen. Also die sind offen für die Eizellspende, das heißt, das wäre der nächste Schritt. Und das sind so die einzigen Ausnahmen, die ich habe. Sonst sind das ganz viele Paare, die viele Fehlgeburten hatten oder auch haben. Also ich bin ja auch jetzt noch aktiv in der Beratung bei Paaren, die noch nicht abgeschlossen haben. Oder Paaren, die Einnistungsprobleme haben, schon sehr viele Versuche haben. Es sind wirklich mehr Paare, die kompliziert sind, als Paare, die es gerade auf natürlichem Weg versuchen. Die bezeichne ich immer als eher unkompliziert. Aber bei denen klappt es in der Regel. Auch wenn viele Fehlgeburten vorher da waren oder Einnistungsstörungen. Wenn wir so alles betrachten, so wie ich es eigentlich bei mir beschrieben habe, da wirklich mal alles durchzugehen, zu durchleuchten, in Frage zu stellen, mit den Ärzten in Diskussion zu gehen, das vorzubereiten, die eigenen Pläne zu haben, sich selbst vorzubereiten, da hatte ich bisher noch kein Paar, bei dem es nicht geklappt hat.
Schlüssel.
Wobei ich aber auch nicht versprechen möchte, dass ich dafür sorge, dass man Babys bekommt.
Also, aber du unterstützt wahnsinnig.
Ich gut. Unterstütze, genau.
Und Wahnsinn, also wow, erstmal wow. Auch, ich finde es auch, es ist so eine, ach man, ich liebe dieses Thema, weil ich finde, das ist so ein Leidensdruck oder es kann so einen krassen Leidensdruck auf Paare ausüben. Und ja. Wenn jemand ist, der, du verstehst, wovon du redest, du hast das alles durch. Und ja. Ich glaube, bei dir fühlt sich jedes Paar verstanden. Du weißt, wo der Weg lang geht. Du kannst den zumindest, das ist ja das, was du dir gewünscht hättest. Ne? Das bist du jetzt geworden.
Ja, genau.
Du bist das, was du für dich gebraucht hättest, bist du jetzt für andere Paare mit einem Erfolg, genau. Mit einem sichtbaren Erfolg. Ja. Weil die meisten kommen dann ja doch an ihr Ziel mit deiner Hilfe. Ne? Wie ist das denn? Du hast es ja erzählt, bei dir war es ja das Thema Infektionen. Ist das häufig ein Thema bei Frauen oder bei Männern?
Ja, also das lasse ich tatsächlich sehr oft nachträglich noch abklären, weil das immer noch nicht... Ich weiß nicht warum, aber es wird nicht gerne gemacht. Es wird gern nach Killerzellen, nach Plasmazellen geschaut und in dem Zug, im Rahmen dieser Biopsie kann man auch noch das Thema Leitkeime oder Keimbesiedlung, Infektionen mit abklären, aber irgendwie muss man erst, also bisher hatte ich kein Paar, das irgendwie gesagt hat, haben wir schon gemacht, das wurde uns angeboten. Das mussten die immer aktiv anfragen. Mhm. Ja. Und bei denen, wie gesagt, das kam jetzt oft bei Frauen vor, die Fehlgeburten hatten, die viele Fehlgeburten hatten oder schon ein Kind und einen Kaiserschnitt. Da hatte ich es tatsächlich ganz oft und da bestehe ich auch immer sofort darauf, dass sie das machen. Mhm. Und da war es dann auf einmal so, also die haben sich dann immer gewundert, weil sie dann, die kommen natürlich zu mir und sagen, ja, wir sind hier bei unserem letzten Versuch und wir wollen einfach nur, wir wollen uns nicht fragen, was passiert wäre, wenn wir nicht zu dir gekommen wären. Deswegen kommen wir nur, wir wissen, das wird wahrscheinlich nichts. Und sind dann total überrascht, wenn sie dann doch einen positiven Test haben oder inzwischen dann auch ein Baby.
Oh das stelle ich mir auch so erfüllend vor, für dich auch. Ne?
Wenn ja, du dann, ich liebe es.
Du konntest für dich was, sage ich mal, was Positives, darf ich das so sagen? Ich meine, ich will das nicht runterspielen, ne, was du erlebt hast, aber für dich trotzdem noch das Bestmögliche aus dieser ganzen schlimmen Situation, ja, für dich also bestmöglich noch rumdrehen.
Ja, das ist auch so, also jetzt ist es ja so, ich meine, man hat ja immer gesagt, ihr werdet niemals gesund da rausgehen, niemals. Und jetzt wundert man sich ja immer, weil man denkt, wenn ich darüber spreche, ist es sehr selten, dass ich weine oder so. Also das ist jetzt echt, das zweite Mal ist es mir passiert in den vergangenen Jahren. Aber es ist für mich, mich triggert nichts. Ich habe keine tiefsitzenden Schmerzen oder so durch die Geschichte. Es ist für mich das Beste, was hätte rauskommen können, ist passiert. Und dadurch, dass ich ja eh immer diesen Wunsch hatte, irgendwie einen Wert in meiner Arbeit zu haben, konnte ich das sogar noch realisieren. Also für mich, die Paare, die ich begleite, mit denen bin ich dann auch immer in Kontakt. Also ich kriege dann immer noch Bilder von den Kindern oder Ultraschallbilder, wenn sie gerade noch in der Schwangerschaft sind. Wir sind immer noch im Kontakt. Das hat dann irgendwann so was Freundschaftliches, weil es eben
Schön.
so ein wahnsinniger Weg ist. Und ich es mir es schwerfällt, dann auch zu sagen, so, jetzt sind wir fertig und tschüss.
Ist das so, dass du eine Beziehung zu denen aufgebaut hast?
Ja,
Oder
genau.
wie?
Das
Weil es
ist dann
ist ja auch nicht
schon,
nur ein
ich freue
Termin
mich
oder zwei
unheimlich.
Termine, das sind ja auch viele Termine, wo man sich
Ja,
dann
also in der
sieht und
Regel sind
kennenlernt.
wir da wirklich 6 Monate zusammen.
6 Monate?
Also bis die Diagnostik und so gemacht wird, dauert es in der Regel, ich hatte bisher niemanden, der länger da war oder die länger da war. Ich hatte jetzt einige, die waren dann irgendwie der erste Zyklus hat dann geklappt, überraschenderweise. Und die begleite ich dann, die haben sich gewünscht, dass wir die Beratung noch fortführen über die Schwangerschaft. Aber dann habe ich auch einige, die sind dann schwanger und dann frage ich natürlich trotzdem oder sie melden sich dann bei jedem Ultraschall und schicken mir ein Foto und freuen sich. Und
Das ist
ja,
so
so bleibt man
schön.
irgendwie immer in
Ach, das ist so
Kontakt.
schön. Das ist wunderschön.
Ja,
Und du,
ja.
dadurch, klar, dadurch, dass du die Paare natürlich auch gut kennst, bekommst du natürlich auch viel mit. Würdest du sagen, das Thema Beziehung ist generell ein Problem?
Ja, also. Ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner Schwester und sie meinte dann, ja, also sie ist ja auch immer der Meinung, wenn man dann, bei ihr war das nie ein Problem, Kinder zu bekommen und dann ist ja alles toll. Und da hatte ich so gesagt, also das ist so falsch zu glauben, dass dann alles toll ist, weil wenn die Kinder dann da sind, ist es natürlich was Wunderschönes, aber plötzlich hat man ein anderes Problem, nämlich diese Beziehung. Und das sieht man auch bei vielen Paaren. Das ist dann tatsächlich so, dass dann manche tatsächlich sagen, hier sind wir jetzt gerade in der Eheberatung, unsere Ehe steht auf der Kippe. Und manchmal ist es sogar so, dass ich dann noch Gespräche mit nur mit dem männlichen Part habe, weil sie verstehen wollen, wie das denn ist. Was geht denn gerade mit der, was geht in der Frau vor? Warum hat man sich so verändert? Was ist denn da passiert? Und wieso verstehen wir uns nicht? Wieso ist die Kommunikation gerade so schwierig? Dass ich das dann oft noch anbiete, also weil das gewünscht ist, das biete ich nicht von mir. Also das kam auch irgendwie auf Anfrage. Und das unterschätzt man. Und deswegen ist es so wichtig, am besten schon im Kinderwunsch wirklich daran zu arbeiten, weil wenn das Kind dann da ist, hat man einfach andere Themen und es wird dann noch schwerer.
Ich könnte mir vorstellen, dass man in dieser Kinderwunschzeit, sowas bei uns, dass es einem gar nicht so bewusst ist, wie es in der Beziehung steht oder welche Probleme sich da so langsam einschleichen, weil es ist ja auch ein Prozess. Du gehst den Weg ja irgendwo gemeinsam und irgendwie geht ihn aber auch doch jeder für sich selber. Und irgendwie ist man dann auch so fokussiert auf dieses Ziel, dieses gemeinsame Ziel, wenn es gut läuft, dass man dieses Ziel endlich erreichen möchte. Und man ist da so beschäftigt, das umzusetzen alles und so vielleicht auch überfordert mit dieser ganzen Situation, dass man es einfach irgendwie vergisst, sich darum zu kümmern. Und klar, wenn man das dann irgendwann mal bekommen hat, dann steht man da und
Naja.
merkt, okay, jetzt hat sich aber echt was verändert zwischen uns. Es ist nicht mehr so, wie es mal war.
Ja. Also ich habe es schon gesehen, aber es war für mich nicht so wichtig. Es war nicht so wichtig also wenn ich
Das
ehrlich bin,
andere.
dann ist es einfach so. Dann war es nicht so wichtig wie das andere Thema. Und ich hätte mich, weil vielleicht hatte ich auch Angst, dass wenn ich dieses Thema angehe, unsere Beziehung und das alles,
Nicht
dass es mich daran
aushält.
hindert, den anderen Weg fortzuführen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht war das unterbewusst so. Also ich habe es gesehen. Ich habe auch gesehen, wie sehr mein Mann eigentlich darunter leidet, auch wenn er immer gelächelt hat und für Harmonie gesorgt hat und versucht hat, mich dann so mitzureißen. Aber ich habe es ignoriert. Und das ist ein ganz großer Fehler. Ja.
Es ist ja schon ein riesengroßes Thema, das eine. Und wenn dann noch ein
Ja,
zweites riesengroßes Thema mit dazu kommt, irgendwas
das
schafft
ist zu
man dann,
viel,
also das
genau.
ist zu viel. Genau, das
Das ist
schafft
zu
man dann
viel.
vielleicht auch mental gar nicht mehr. Sich nur noch
Ja,
mit
aber es
Problemen zu
ist.
beschäftigen und Lösungen zu suchen und zu gucken, wie komme ich da jetzt gut raus und wie bekomme ich das gelöst.
Manchmal muss man auch nicht die Lösung finden. Ich weiß nicht. Ich denke, manchmal reicht es vielleicht, wenn man eben schon so ein großes Thema hat, dass man aber zumindest schaut, dass beide gehört werden und nicht nur eine Person. Also Der Fokus lag, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber bei uns lag der Fokus so extrem auf mir, so dass wegen diesen ganzen Eingriffen, den Fehlgeburten. Und er muss doch da sein und helfen. Er muss doch für mich da sein und funktionieren. Aber man gesteht ihm nicht zu, dass er auch zu kämpfen hat und einen Schmerz hat und das zumindest anzuhören.
Konntet ihr das dann nachfolgend sich das sagen? Klären ist auch nicht das richtige Wort, aber konntet ihr einiges lösen und auffangen im Nachhinein über Gespräche?
Ja, aber es ist immer noch ein Prozess. Also es ist schon sehr, sehr viel besser geworden und ich kann ihn viel besser verstehen. Er versteht mich besser. Also ich glaube, sein Problem war mehr dieses diese Stärke, die eben jeder beschreibt, das kriege ich ja von jedem zu hören, wie extrem stark und er war so, wo bin ich da? Also wo bin ich? Als ob ich das alles alleine gemacht hätte, weil der Fokus eben immer so extrem bei mir war und er dann auch irgendwann geglaubt hat, ich bin selbst auch davon überzeugt, dass ich ihn gar nicht brauche. Und das ist für ihn alles so, war doch easy für dich. Du hattest keine OPs, du hattest keine Eingriffe, du hattest keine körperlich diese Fehlgeburten nicht. Aber und dass man alles andere, was er aber hatte an Kämpfen, einfach ausblendet. Das zumindest anzuerkennen, das war eigentlich sein das Wichtigste für ihn. Das ist so einfach.
Eigentlich ist es einfach, das stimmt. Mhm. Und das wiederholt sich bei deinen Paaren, die du berätst? Merkst du da diese Parallelen?
Ja, also, ja, ich hatte letztens noch ein Gespräch mit einem, mit dem Mann und er sagte auch, es ist so, als ob ich ihr danken müsste dafür. Als ob sie das geschaffen hat und ich muss ihr jetzt danken. Das ist einfach in der Kommunikation so schwierig. Mhm. Weil so ist das mit Sicherheit nicht gemeint.
Mhm. Also Kommunikation.
Genau. Und er hat auch die große Angst, dass sie sagt, packe ich alles alleine, ich brauche dich gar nicht mehr. Und das ist ja gar nicht ihre Absicht. Was sie sich wünscht, ist einfach, dass dieses Kind, das sie jetzt bekommen haben, auf diese wunderbare Weise, weil sie ja davon ausgegangen sind, das wird nichts mehr, zu genießen.
Das ist so schade einerseits, verständlich andererseits.
Ja. Ja.
Ich finde deine Arbeit wahnsinnig wertvoll. Also ich bin so total glücklich, dass du hier deine Geschichte teilst und auch, dass du deine Erfahrungen mit den Paaren, dass du es weitergeben kannst. Und wir bekommen ja auch, also ich habe ja jetzt auch ganz viele Fragen bekommen, wo ich dir eine Frage stellen würde. Das wird einmal gemeinsam drauf gucken. Und zwar ist das die Frage, wie schafft man es, den unerfüllten Kinderwunsch nicht sein Leben bestimmen zu lassen? Würde ich dich erstmal fragen wollen, was würdest du dazu sagen?
Also ich beantworte dir eigentlich ganz klar darüber, Raum dafür zu schaffen, separat. Also wie gesagt, für mich ist der Raum dafür, deswegen habe ich diese Beratung ins Leben gerufen, die Beratung, dass man da einfach ganz klar weiß, okay, so und so sieht's aus, so und so geht's weiter. Hier kann ich aber auch meine Gefühle teilen, mich austauschen. Wir sind da im besten Fall zu dritt und wir können darüber reden. Und dann haben wir einen klaren Plan, haben darüber gesprochen und es macht nicht mehr so viel im Alltag aus. Also das ist auch, darüber hatte ich mich total gefreut, über den Mehrwert. Also es war auch wieder ein Mann, der das gesagt hat und bei denen hat es geklappt. Die sind nach 2 Monaten in der Beratung schwanger geworden und er hatte dann gesagt, den Mehrwert hast du schon viel früher geschaffen. Er hat gesagt, dass das Kind entstanden oder diese Schwangerschaft jetzt entstanden ist, Wahnsinn, toll. Aber das Wichtigste war für ihn, dass seine Frau endlich einen Raum hatte, dass es nicht mehr diesen Alltag bestimmt hatte, dass sie jemanden hatte, bei dem sie wusste, okay, die Person leitet sie an, es gibt einen ganz konkreten Plan, sie kann da ausführlich darüber sprechen, berichten und dann gibt es nichts mehr, was man noch klären muss oder was noch so wirklich offen ist an Fragen, weil das Schwierige ist ja diese Orientierungslosigkeit und die offenen Fragen, die bestimmen den Alltag.
Ich finde auch, so jetzt beim Zuhören habe ich auch gedacht, wenn du eine Person hast, so wie du es gerade beschrieben hast, du führst diesen Kampf nicht mehr. Bei mir war das
ja,
auch
genau.
dieses, oder viele Frauen berichten auch davon, ne? Das fühlt sich an wie ein Kampf. Man sagt ja auch Kinderwunsch, Kivo-Kämpferin, ne?
Ja,
und Kämpfen
genau.
ist so anstrengend, das raubt dir so, so, so viel Energie. Und wenn du jemanden hast, dem du vertraust, der dir sagt, pass auf, wir schaffen das, ich nehme dich jetzt an die Hand und wir gehen da jetzt gemeinsam durch diesen ganzen Dschungel. Es ist ein Dschungel voller Möglichkeiten und man verliert oft die Orientierung in diesem Dschungel. Und du nimmst die Hand von beiden, das ist ja auch etwas, was sehr wertvoll sein kann,
mhm.
und führst sie gemeinsam dadurch. Und wenn irgendwas ist, man kann sich in diesem geschützten Rahmen bewegen und man ist nicht mehr in diesem Fight-Modus. Und ich finde das alleine schon, dieses Nicht-Kämpfen-Müssen, dadurch hast du ja schon so viel Energie, dass es gar nicht mehr so
ja.
darum geht, durchzuhalten. Im Sinne von, ich kämpfe
genau.
jetzt, ich mache jetzt, ich überlege,
ja.
was kann ich noch tun und so, ne?
Ja, und der Druck wird einem ja, weil es ist ja meistens so, dass die Frau sich dann sehr intensiv damit beschäftigt und der Mann sagt, oh, ich kenne mich da nicht aus, mach mal, und es lastet so viel Druck auf einem und das kannst du dann einfach abgeben.
Richtig, man kann Druck, man kann dieses Gefühl abgeben, alleine damit zu sein, alleine zu kämpfen.
Ja.
Und ich finde auch, also uns hat es auch sehr geholfen, durchzuhalten, erstmal klar für sich Auszeiten auch zu schaffen und nicht nur darüber nachzudenken, von morgens bis abends, von montags bis sonntags, ne, jeden Zyklus. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man das Leben nicht vergisst. Und auch dazu,
ja,
da gehört auch dazu, gewisse Entscheidungen nicht davon abhängig zu machen. So wie viele Frauen sagen, nee, ich nehme den Job jetzt nicht an, weil ich könnte schwanger werden. Und was habe ich denn? Habe ich dann ein Problem? Und nein, wir buchen jetzt keinen Urlaub, weil dann bin ich vielleicht schwanger. Und was mache ich denn dann? Und viele verschieben ihr Leben auch später, 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 später. Und geraten dann noch mehr
ja.
in diesen Druck durchzuhalten. Jetzt muss es aber endlich passieren, damit wir jetzt endlich mal vorankommen. Wir heiraten noch nicht, weil ich könnte ja schwanger sein, dann brauche ich ein anderes Kleid. So, das waren alles so auch Gedanken, die wir damals hatten oder die ich damals hatte. Und ich finde es auch ganz wichtig, sich zwischendurch mal diese Momente zu nehmen, vielleicht auch mal, also beides, einerseits schon auch über andere Dinge zu sprechen, die ja auch wichtig sind, aber andererseits sich auch diesen Raum zu nehmen und vielleicht auch gemeinsam darüber zu sprechen. Also bei uns war das so, wir hatten ein Restaurant, das war unser Lieblingsrestaurant, und wenn irgendwas Schlimmes war, also schlimm jetzt, keine Ahnung, für mich war es auch manchmal schlimm, wenn ich meine Tage bekommen habe. Und ich dachte aber vorher die ganze Zeit, 2 Wochen, dass ich schwanger bin zum Beispiel, oder ich
ja.
hatte eine Fehlgeburt oder so, ne? Dann waren das so immer Momente, wo wir versucht haben, was Gutes daraus zu machen und sind in diesen zu diesem Italiener
ja.
gefahren und ich habe mein Glas Wein getrunken. Und ich habe gesagt, okay, komm, jetzt sitzen wir hier und schmieden neue
ja.
Pläne für später.
Mhm.
So, weil ich bin immer so ein, ich bin so ein Mensch, ich bin so lösungsorientiert. Und mir geht es immer besser, wenn ich eine neue Lösung finde und nochmal überlege, was kann ich denn als nächstes tun, dass ich irgendwas
ja, genau.
verändere, dass es besser wird. Und dann haben wir da gesessen und haben überlegt, okay, was machen wir als nächstes? Eine Bauspielung, alles klar, okay, dann plane ich das jetzt ein. Und dann redet man darüber, also dass man dem auch Zeit gibt, darüber zu sprechen. Und es vielleicht auch ein bisschen optimistischer auch sehen kann. Auch obwohl
ja, genau.
Dinge passiert sind, wo andere Leute vielleicht denken würden, naja, komm, also jetzt war es die 5. biochemische Schwangerschaft, eure Chance ist relativ gering, das habe ich auch gehört. Ne?
Ja.
Je mehr, desto geringer die Chance, dass es überhaupt klappt. Aber sich davon auch nicht runterziehen lässt, aufhört mit Vergleichen, das finde ich auch immer ganz schwierig, sich so mit anderen Paaren zu vergleichen oder alles so ganz ernst nehmen, was jemand ein Arzt sagt, weil wir haben jetzt auch gehört, ne, da gibt es ja auch so massive Unterschiede in den Aussagen verschiedener Ärzte, verschiedener
Total.
Kliniken. Ne, sich davon auch nicht unbedingt den Mut nehmen lässt, weil bei den meisten Paaren klappt es am Ende, das darf man auch nicht vergessen. Und ich
ja,
finde, das,
ja, das ist tatsächlich so.
Das sind auch nochmal so wirklich gute Sachen, die man für sich vielleicht so integrieren kann, dass man es aushält, dass man diese Situation aushält. Ja.
Ja.
Du hattest auch noch, genau, du hast ja auch noch eine Community-Frage mitgebracht. Welche Frage hast du mitgebracht?
Bei mir ist es oft die Frage, was ist abzuklären, wenn man so im Kinderwunsch steckt, möglichst am Anfang. Und eigentlich gibt es auch Leitlinien für das Thema Fertilitätsstörung. Zumindest war die bis 2024 aktuell. Da kann man ganz konkret durchgehen. Und tatsächlich wird das aber in der Realität wenig so praktiziert. Und das ist eigentlich so, wie wir es die ganze Zeit über beschrieben haben. Ne? Man beginnt eigentlich damit, den Zyklus zu tracken. Zu schauen, wie ist der Zyklus denn? Wie sind die Hormone? Das heißt, man würde dann zu Beginn des Zyklus, so zwischen dem zweiten und fünften Zyklustag, eine Blutentnahme machen, in der zweiten Zyklushälfte und am besten dazwischen um den Eisprung herum einen Ultraschall planen. Und dann schaut man natürlich auch noch danach, was könnte das noch erschweren. Also man geht dann meistens zum Allgemeinarzt und der macht dann nochmal ein Blutbild, ein großes Blutbild und schaut sich eben die Werte an. Wie sind die Entzündungswerte? Wie sieht es mit der Schilddrüse aus? Leberwerte, Insulin, Vitamin D, Eisen und so weiter. Sodass man auch da einen guten Überblick hat, ob denn grundsätzlich alles okay ist. Und dann ist eigentlich die Empfehlung, das erstmal weiter zu versuchen, dann auch zu schauen, ist das Spermiogramm okay? Und ab einer gewissen Zeit, also man sagt ja dann immer, unter 35 sollte man, ist ein Jahr normal. Und ab 35 sollte man sich ein halbes Jahr Zeit gehen, aber dann wirklich nochmal intensiver schauen, woran könnte es noch liegen. Und da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Die Blutgerinnung, das Thema Genetik, Immunologie. Und da ist es aber so, dass diese Dinge erst ab einem gewissen Schritt untersucht werden. Das heißt, wenn man sieht, irgendwie man hat Einnistungsversagen oder Fehlgeburten, so geht man Schritt für Schritt vor. Es macht natürlich keinen Sinn, da schon irgendwelche Eingriffe und alles zu planen, wenn man erst ganz am Anfang des Kinderwunsches steht. Das steht einfach in keinem Verhältnis zueinander. Deswegen muss man das immer abwägen. Man muss natürlich auch immer abwägen, wie ist der Gesundheitszustand? Was sagen die Befunde? Und so erstellt man dann einen individuellen, sinnvollen Plan, um nicht viel Zeit zu verlieren und natürlich nicht so sinnlose Versuche zu machen, wie ich sie gemacht habe am Anfang. Dieser erste Versuch war so blöd, ich wusste es, aber habe mich dazu überreden lassen. Hätte mich jemand darin bestärkt und gesagt, Warta, du hast recht, das macht keinen Sinn, lass das lieber und warte und bereite den nächsten Versuch besser vor, dann hätte es mir echt viel Schmerz damals erspart und Kosten.
Oh, da ist für mich auch eine wichtige Botschaft mit drin. Das habe ich da, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Das ist mir so oft aufgefallen. Du hast so oft ein gutes, richtiges Gefühl für dich gehabt. Und ich glaube, dass es ganz viele Frauen haben. Und man lässt sich da vielleicht sehr, sehr schnell von abbringen, weil man verunsichert wird von Ärzten. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz wichtiger Faktor, den man nicht übersehen darf, sein eigenes Gefühl damit reinzunehmen. Bei mir war es auch meine innere Stimme, die mir damals immer gesagt hat, mein Immunsystem. Ich habe das gemerkt, dass mein Immunsystem, das war so am Arbeiten. Es ist natürlich immer am Arbeiten, wenn man schwanger wird oder sich was befruchtet hat oder so, ist klar. Aber ich hatte wirklich das Gefühl, nee, also bei mir ist das echt dieser Punkt. Und die Ärzte, die haben mich auch nicht ernst genommen, mir gesagt, ja, bla, blups, blups, bla. Kommt nie was bei raus und Internetpräsenz und Plattform im Internet, Dr. Pfeiffer hier und da, so ein Bullshit. Und am Ende war es aber das, was mir gefehlt hat und was es dann auch war und wo ich dann auch gemerkt habe, dass mir das geholfen hat, also zweimal auch geholfen hat und ohne die ist es auch gar nicht gegangen. Also das war immer so meine innere Stimme und ich wusste ja auch, dass das ist ähnlich gewesen wie bei dir, nur bei mir war es halt das Immunsystem, bei dir waren es die Infektionen, dass man das irgendwie für sich wusste und der Weg wurde einem so schwer gemacht, dass es nicht untersucht wurde, dass man keine Überweisung bekommen hat und so weiter. Also da, auf gewisse Dinge bist du ja auch angewiesen auf die Ärzte, dass du es bekommst, dass du diesen Schritt gehen kannst. Aber das darf man nicht unterschätzen, die eigene Stimme, finde ich ganz, ganz wichtig. Deswegen kann man es vielleicht auch nicht immer so verallgemeinern. Man kann vielleicht sagen, diese Punkte treten häufig auf oder das ist ganz häufig so. Und hier kann man vielleicht mal gucken, aber auch nie vergessen, man hat selber auch eine Intuition und sich einfach, dass man sich auch nicht so häufig was ausreden lässt, was man die ganze Zeit vielleicht fühlt oder denkt.
Ja. Das ist tatsächlich so. Ich hatte auch eine Klientin, die hatte 8 Fehlgeburten.
Krass, das ist schon eine Nummer.
Ja, die war auch fast austherapiert. Man hatte keine Idee mehr. Und ich hatte dann gesagt, ich schaue es mir trotzdem an, obwohl ich mich bei sowas, da denke ich schon, okay, also würde ich nicht versprechen, dass ich helfen kann. Sondern ich gucke es mir erst an und wenn ich eine Idee habe, dann okay, wenn ich sehe, nee, wurde alles gemacht, dann lasse ich die Finger von sowas, weil man spielt ja auch mit den Gefühlen.
Absolut.
Also dann lieber sagen, sorry, ich weiß nicht weiter, als da irgendjemand noch Hoffnung machen.
Und
Bei ihr war das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass man nicht so viel für die Gebärmutterschleimhaut gemacht hat, um die mal ordentlich zu versorgen, aufzubauen. Und was wir dann noch, also sie hat auch ihre Pläne bekommen, aber ich hatte alle gesagt, dass wir versuchen es jetzt einfach nur. Ich will dir keine Hoffnung machen. Aber dann ist wirklich alles abgedeckt. Und ich hatte sie gebeten, den Arzt zu fragen, ob er nicht noch ASS einplanen kann, ob das Sinn macht. Und dem hat er zugestimmt, hat er gemacht und sie hat jetzt einen Sohn.
Gibt's nicht. Echt? Hat
Die
es geklappt?
ist Mama geworden. Das
Ach
hat tatsächlich
nein.
geklappt. Ich war so überrascht.
Wie, weißt du noch, wie lange das gedauert hat, bis es dann geklappt hat?
Das war ein Versuch. Also es hat dann geklappt. Nein.
Sofort
Wir
danach
haben das
sozusagen.
eingeplant und es hat geklappt. Ja. Es hat keine Monate oder so gedauert. Aber das
Boah.
hätte ich ihr jetzt niemals so, ich hätte eher die Finger davon gelassen. Nur, ja.
Ja, krass. Ja,
Manchmal weiß man es halt einfach
das Schlimmste ist die Enttäuschung dann, ne? Wenn man wirklich von etwas
Ja,
ausgeht,
genau, weil
dann
ich dachte, oh
die.
Gott, wenn sie sich jetzt Hoffnung macht, und deswegen hatte ich ihr schon gesagt, das ist jetzt einfach nur, damit du weißt, das ist abgedeckt, aber mach dir nicht so große Hoffnung und so, weil 8 Fehlgeburten sind schon Wahnsinn. Ja.
Was Frauen, man, es ist ja Wahnsinn, was Frauen erleben müssen teilweise in der ganzen, im ganzen Thema
Ja, und
Kinderwunsch.
irgendwann ist das ja so, man ist dann auch irgendwann so ein bisschen, also ich sage immer, dieses Schmerzempfinden, das ist irgendwann gelähmt, hat man irgendwann nicht mehr. Also ich kenne es ja von mir, ich konnte irgendwann überhaupt nicht mehr weinen.
Man stumpft so ein bisschen ab aus Selbstschutz.
Ja, total, ja.
Was hast du mit der Frau gemacht? Also du hast ihr geholfen, die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen mit deinen Kräutern. Also du
Genau,
hast ihr da so ein
das
paar
war es. Wir
Sachen.
haben ASS eingeplant und sie hatte sowieso schon, immunologisch wurde sie behandelt, aber das wurde sie in den Malen zuvor auch. Was war noch immunologisch? Stimulation wurde normal, die Stimulation war nie ein Problem, also auch die Eizellen waren kein Problem, sondern sie konnte die Kinder nicht halten. Sie hat auch das Prednison bekommen und die Intralipid-Infusion, aber das hatte sie auch die Male zuvor bekommen. Also das Einzige, was wir wirklich gemacht haben, war uns nochmal auf die Gebärmutterschleimhaut zu konzentrieren. Ja. Und so die wirkliche Rationale, also rational zu sagen, ja, daran lag es jetzt, kann ja sowieso trotzdem niemand. Für
Mit
mich
der
ist es einfach ein Wunder.
Gebärmutterschleimhaut, hat die das mal auf dem Schirm gehabt, das Thema? Oder warst du die Erste, die ihr das gesagt hat, dass sie das mal als neues Thema hatte nach 8 Fehlgeburten? Ist das ja eigentlich
Nee,
normalerweise etwas?
das hatte sie nicht als Thema. Also ich hatte dann nur gesagt, wir fokussieren jetzt das Thema Einnistung, weil daran scheitert es ja. Also irgendwas ist da ja, dass es nicht hält. Genetisch war es ja alles okay. Und hatte dann gesagt, wir können doch mal gucken, dass wir irgendwie eine gute Flora schaffen, die Gebärmutter gut vorbereiten. Vielleicht ist es die Blutversorgung, dass das ein Problem ist. Also das war so mehr mein Gedanke, dass da vielleicht irgendwas an der Blutversorgung ist, obwohl man da jetzt keine Diagnose hatte. Es war einfach nur ein Versuch, um alles abzudecken. Also der Arzt hat das mitgemacht, weil er auch gesagt hat, ich weiß nicht mehr weiter, wir können das noch versuchen, aber mehr fällt mir auch nicht ein.
Wie ist das eigentlich mit den Männern? Ist das so erfahrungsgemäß, dass das auch ganz oft eine Rolle spielt, das Spermiogramm, vielleicht auch, dass das
Ja.
normale Spermiogramm, sowas bei uns, dass es in Ordnung ist, dann macht man irgendwann mal ein erweitertes Spermiogramm, dann merkt man, upsala, da ist irgendwie so gar nichts in Ordnung, dass der Mann mehr damit zu tun hat, als man ursprünglich dachte.
Also das ist schon so, dass es eigentlich fast gibt. Ich habe selten Spermogramm, das wirklich okay ist. Aber für mich ist das auch nie so wirklich ein Thema, es sei denn, man muss da eine These machen oder so. Weil eigentlich sind, wenn man eine künstliche, also man ist dann natürlich eher in der künstlichen Befruchtung, und da hat man so viele Möglichkeiten, um was Gutes rauszusuchen, sodass das nicht der entscheidende Punkt ist. Was ich schwierig finde, ist, sich dann auf dieses Thema zu konzentrieren. Und das passiert so oft in den Versuchen, dass man sich dann nur auf dieses Spermiogramm konzentriert und sagt, deshalb klappt es nicht und alles andere gar nicht zu betrachten. Und ich denke immer, ja, okay, jetzt plant man schon eine künstliche Befruchtung, weil man das eingeschränkte Spermiogramm hat. dann schaut doch zumindest, dass so die groben Dinge für einen ersten Versuch abgeklärt sind, auch bei der Frau, um danach nicht zu sagen, ups, keine Ahnung, die Hormone waren nicht okay, sie hatten Progesteronmangel, oh, Prolaktin zu viel, wir müssen das erstmal behandeln. Oh, sie hat PCO, wir müssen da noch ein bisschen was anpassen. Oder oh, sie hat eine Infektion, sie hat ein immunologisches Problem, Blutgerinnung als Problem. Das kann man noch vorher abklären.
Ich sage immer, das eine schließt das andere nicht aus, ne?
Ja, genau.
Wenn man eine Sache jetzt gefunden hat, heißt das nicht, okay, wir haben es, jetzt müsste es klappen.
Ja, genau. Weil viele sich dann auch in der Beratung wundern und sagen, ja, aber warum bin ich denn jetzt auch mit dem Fokus? Das Spermogramm ist
ja.
es. Ja, wissen wir ja, doch gar nicht.
Verrückt.
Bevor ihr jetzt diesen Aufwand betreibt und dann zu mir zurückkommt und sagt, ups, war doch nicht nur das Spermogramm, wir müssen jetzt nochmal kramen, gucken wir doch jetzt schon.
Verrückt.
Und wenn man das dann einfordert, dann wird das auch gemacht.
Mhm. Ja, man muss es aber einfordern.
Ja,
also das ist halt ganz, ganz häufig so. Man muss wirklich auch so ein bisschen wissen, wo geht der Weg lang. Deswegen, ich finde es richtig toll, was du machst. Ich finde, ich liebe deine Arbeit.
Ach,
wo kann man dich denn finden?
Mich findet man über meine Website und auf Instagram. Ich muss sagen, da bin ich noch im Aufbau, um das einfach breiter aufzustellen oder mehr zu verteilen. Also es ist tatsächlich so, als vierfache Mama, ich bin froh, dass ich diese Arbeit leisten kann und das machen kann und da genug Klienten habe, aber ich könnte es noch viel, viel weiter ausbauen. Und dadurch, dass die Kinder noch so klein sind, fehlt mir einfach dafür noch die Zeit.
Wie betreibst du deine Beratungen? Machst du das alles online? Kommen die Paare zu
online.
Dir?
Also,
ah, okay.
Genau, ich betreibe das online. Also wir machen das über Zoom-Calls. Ich habe tatsächlich auch Klienten, die im Ausland sind. Und so ist das gar kein Problem.
Ah, okay. Ich verlinke alles in die Shownotes. Wer sagt, okay, das spricht mich an, ich brauche Unterstützung, genau, kann
ja,
man in die
gerne.
Shownotes reinlinsen und da wird alles verlinkt sein, wie man dich findet, wo man dich findet. Ich denke, das ist für viele vielleicht wirklich eine gute oder kann für viele eine gute Unterstützung auf jeden Fall sein.
Ja, das hoffe ich doch.
Möchtest du am Ende noch was Wichtiges sagen? Ist noch irgendwas, wo du denkst, ja, das haben wir vergessen, das ist noch nicht genannt worden, das ist nochmal ganz wichtig für Paare, die das Thema haben?
Nee, also ich glaube, das Wichtigste jetzt im Nachhinein, eben neben auf die Beratung will ich gar nicht so eingehen, das hatten wir jetzt ausführlich, euch als Paar nicht zu vergessen. Egal, auch wenn das dieses Thema Kinderwunsch schon so viel einnimmt, aber im Grunde seid ihr das Fundament dazu als Paar. Und man muss sich gegenseitig zumindest hören, man muss sich nicht verstehen, man muss auch nicht die Meinung des anderen so annehmen, aber sie muss zumindest gehört werden.
Finde ich ganz wichtig auch als Punkt, dass man das nicht immer alles teilen muss und verstehen muss, weil jeder steht ja immer an einem anderen Punkt. Und ich glaube, das ist eher selten, dass man gemeinsam sich leicht fühlt, dass man es verstehen kann.
Ja.
Super, schön. Also es war ja ein sehr gehaltvolles Gespräch mit dir.
Vielen Dank für das Gespräch. Also ich finde es total toll, dass du diesen Podcast hast. Und danke dir sehr, dass du mich eingeladen hast.
Ich freue mich, dass du Zeit hattest.
Ja, es hat jetzt irgendwie doch viel mehr Zeit eingenommen, als ich dachte. Aber man kann ja, ich weiß nicht, man kann stundenlang über das Thema sprechen.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Also ich finde das Thema auch so wichtig, weil ich weiß, wie viele Frauen dieses Thema mit sich mittragen. Und mit wem sprichst du darüber? Die meisten verstehen es halt im Umfeld nicht, weil sie dieses Thema nicht teilen.
Ja, genau.
Und gerade dann ist es natürlich so, es sind so schöne Momente, wenn man miteinander dann sprechen kann und man fühlt sich verstanden und man weiß genau, okay, das muss sich jetzt so angefühlt haben. Oder ich finde es auch schön, wenn man was mitgeben kann, was man selber gelernt hat, damit andere es leichter haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
Auf jeden Fall.
Und deswegen mache ich diesen Podcast, um einfach aufzuklären und zu sagen, okay, guck mal in diese Richtung oder guck mal dahin, weil diese ganzen Infos, so viel Leben hast. Ich sage euch, ich habe immer so gedacht, so viel Leben habe ich gar nicht, Zeit, das alles selber rauszufinden. Also da ist ja auch Zeit ein großer Faktor, der eine Rolle spielt, nun mal, ne?
Ja, aber auch einfach diesem Thema mal so sein. Ich weiß, ich hätte mir das damals so gewünscht. Ich weiß noch, wie sehr ich immer gegoogelt habe und da gab es das nicht. Es gab keinen Podcast oder Profil, gut, auf Instagram, ich war nicht so auf Social Media unterwegs, aber es war irgendwie nicht so, kein öffentliches Thema. Es war noch immer, alle sind immer zusammengezuckt, wenn ich gesagt habe, bei uns klappt es nicht. Das war total, obwohl es ist ja gar nicht so lange her. Ne? Unsere Zeit war 2017 bis 2021. Oder 22 dann. Aber ich hätte diesen Podcast, ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte mir den die ganze Zeit angehört. Das war so unheimlicher Mehrwert gewesen.
Das ist schön zu hören. Ich danke dir. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir auch.
Das tolle Gespräch mit dir. War echt toll.
Ja, ich danke dir auch.
Sind am Ende und wieder zurück bei Hallo Wunschkind. Aus dem Gespräch habe ich ganz viel mitgenommen, vielleicht du auch. Wenn du zu ihr gehen möchtest, wenn du mit ihr sprechen möchtest, mit Wala, dann schau doch mal in die Shownotes. Wenn du bei mir vorbeigucken möchtest, bei Instagram, freue ich mich natürlich auch. Da findest du mich unter @hallowunschkind_online. Und wenn du meine Folge bewerten möchtest oder kommentieren möchtest und meinen Podcast bewerten möchtest, so rum, dann ist das natürlich richtig, richtig, richtig schön. Ich freue mich riesig über jeden Stern, den ich bekomme, und ich freue mich auch über jeden Kommentar, den ich lese oder auch bei Instagram. Schreib doch einfach gerne. Jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Hoffentlich konntest du was mitnehmen, und ich würde sagen, wir hören uns einfach in 2 Wochen wieder.